Ja, ich möchte die heutige Predigt mit einer Frage beginnen. Und zwar einer Frage über Fragen. Denkt mal darüber nach. Wozu stellt man eigentlich Fragen? Was ist Ziel und Zweck von Fragen? Also sicherlich, um Informationen zu erhalten. Oder um Informationen, die man bereits hat, zu vertiefen. Aber wir stellen Fragen nicht nur aus diesem Grund. Manche Fragen sollen auch herausfordern. Zum Beispiel zum Nachdenken oder zur Selbstreflexion uns herausfordern. Manche Fragen sind rhetorisch. Die Antwort darauf versteht sich von selbst und wir wollen nur irgendeinen bestimmten Punkt herausstellen. Zum Beispiel, habe ich es dir nicht gesagt? Rhetorische Frage. Oder, wieso hat er immer recht? Oder, machen wir nicht alle Fehler? Rhetorische Fragen. Oder Suggestivfragen, ganz gefährlich. Bei denen der Befragte durch die Art und Weise der Fragestellung in eine bestimmte Richtung beeinflusst wird und dann also geradezu eine bestimmte Antwort, die ich vorhersehe, geben muss. Nachgelesen, die Psychologen benutzen die gerne. Habe ich mir sagen lassen. Ja, und dann gibt es Fragen, die gestellt werden, um das hervorzubringen, was eigentlich in unserem Inneren stattfindet, was sich in unserem Inneren, in unserem Herzen verborgen hält. In Gottes Wort gibt es immer wieder solche Fragen, Herzensfragen. Da geht es nicht nur um die reine Information, da geht es um das, was in unserem Inneren ist, um unser Herz. Ich möchte heute mit einer solchen Frage beginnen oder beziehungsweise möchte, dass wir uns eine solche Frage anschauen. Das ist nur eine von vielen Fragen, die Gott an uns Menschen stellt, die eine Antwort bedürfen. Damit unterbreche ich heute einfach mal meine Predigtserie im Markus-Evangelium. Und wir wollen uns Johannes-Evangelium Kapitel 21 etwas genauer anschauen. Der Predigttext ist Johannes 21, die Verse 15 bis 19. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Diese Begegnung, dieser Dialog zwischen Jesus und Petrus, dem Apostel, ist uns sehr gut bekannt. Sie ist uns sehr gut vertraut. Und was Jesus Christus hier macht mit Petrus, ist, dass er ihm drei Herzensfragen stellt. Er erforscht damit Petrus' inneren Menschen, sein Herz. Aber wie immer in Gottes Wort gelten diese Dinge nicht nur dieser Person, sondern auch uns. Also wenn Jesus Christus Petrus hier fragt: Liebst du mich? Dann stellt er auch irgendwie diese Frage an dich und mich: Liebst du mich? Und so kann man auch sagen, dass Jesus durch seinen Dialog mit Petrus das Herz jedes Nachfolgers Christi erforschen und dich und mich fragen möchte: Liebst du mich? Zuerst der Zusammenhang dieser Begebenheit. Die Begegnung zwischen Jesus und Petrus und allen anderen Jüngern, die auch mit dabei sind, findet kurz nach der Kreuzigung statt. Die Jünger hatten schwere, geradezu turbulente Ereignisse hinter sich. Sie waren dem Herrn Jesus Christus nach Jerusalem gefolgt, hatten den triumphalen Einzug in Jerusalem miterlebt und ein paar Tage später dann die Kreuzigung, dann die Wiederauferstehung und die Erscheinung des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Kein Wunder, dass die Jünger an diesem Punkt verwirrt waren und unsicher in Bezug auf ihre Zukunft. Petrus hatte sich spontan entschieden, genau das zu tun, womit er als Person sich am besten auskannte, und sagte: Ich gehe fischen. Ich gehe fischen, sagt er auch zu den anderen Jüngern. Und die, wie sie es gewohnt sind, also in schwierigen Situationen fällt man ja gerne in bekannte Muster, hängen sich an Petrus und folgen ihm nach und gehen auch fischen. Und in dieser Zeit der Verunsicherung und inneren Unruhe begegnet ihnen Jesus, um ihnen Zuversicht und Richtung zu geben. Und dann am nächsten Morgen, gleich nach dem Frühstück, wendet sich Jesus direkt an Petrus und stellt ihm drei ganz wichtige Fragen. Oder beziehungsweise dreimal die gleiche Frage, nämlich: Liebst du mich? Wir kennen Petrus, den Apostel, sehr gut, aber ich möchte einfach dennoch mal ein paar Dinge aufzeigen, die ihn ganz besonders ausmachen. Also ich denke, das, was Petrus auszeichnet in seinem Leben, kann man im Großen und Ganzen in zwei Kategorien einteilen. Ist bei uns manchmal auch nicht anders. Und zwar seine besten Momente und seine schlechtesten Momente. Die zeichneten Petrus wirklich aus. Beginnen wir mit dem Positiven, mit den besten Momenten. Zu Petrus' besten Momenten in seinem Dienst gehört sicherlich, dass er der Erste der Apostel war, der Anführer. Und er war der Erste der Apostel, der von Jesus Christus berufen wurde. Und in seiner Funktion als Anführer der Apostel durfte er auch so manches mit dem Herrn miterleben, was wirklich nur für den innersten Kreis gedacht war. Also wir wissen, viele, viele Jünger, dann die 12 und dann den inneren Kreis, die 3, Petrus, Jakobus und Johannes, mit denen Jesus Christus in ganz besonderer Weise gearbeitet hat und ihnen ganz besondere Dinge gezeigt hat. Und Petrus war auch der Erste, der den Herrn Jesus Christus als den Messias bezeichnete, als er zu Jesus sagte, in Matthäus 16, Vers 16 lesen wir es: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Petrus war auch der erste Zeuge der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Wir sehen also, es gab eine Menge an, sagen wir, geistlichen Highlights in Petrus' Leben, in Petrus' Nachfolge. Aber diese Nachfolge war eben auch nicht nur durch Highlights geprägt, sondern auch durch ganz große Tiefen. Ein Punkt ist sicherlich, dass Petrus nicht nur sehr leicht zu begeistern, sondern auch sehr impulsiv war. Das sehen wir zum Beispiel daran, wie er ohne groß nachzudenken sich dazu hinreißen ließ, Jesus direkt zu widersprechen und ihn zu tadeln. Auch in Matthäus 16, Vers 22 diesmal: Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, Jesus zu tadeln, indem er sagte: Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Also Petrus, du sprichst mit dem Messias. Und so handelt Petrus sich direkt nach dem großen, großen Lob, das er von Jesus Christus erhalten hat, wahrscheinlich eine der härtesten Ermahnungen ein, die wir in Gottes gesamten Wort finden. In Vers 23 des gleichen Kapitels steht: Geh hinter mich, Satan. Jesus bezeichnet Petrus als Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Aber der Tiefpunkt in Petrus' Leben als Nachfolger Jesu war sicherlich die dreifache Verleumdung von Jesus Christus. Davon lesen wir in Matthäus 26, ich lese mal ab Vers 69. Und es trat eine Magd zu ihm und sprach: Auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Das erste Mal. Und dann weiter in Vers 71. Als er aber in das Torgebäude hinausgegangen war, sah ihn eine andere an. Und sie sprach zu denen, die dort waren: Auch dieser war mit Jesus, dem Nazarener. Und wieder leugnete er mit einem Eid: Ich kenne diesen Menschen nicht. 2. Vers 73. Kurz danach aber traten die Umstehenden herbei und sprachen zu Petrus: Wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verwünschen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und gleich darauf krähte der Hahn. 3. Und in Vers 75 lesen wir: Und Petrus gedachte des Wortes Jesu, der gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Der absolute Tiefpunkt in Petrus' Nachfolge. Ein Moment größter Schwäche und größten Unglaubens. Und Jesus' Ziel war es, hier in unserem heutigen Text, Petrus nach seiner Niederlage wiederherzustellen. Noch bevor wir näher auf den genauen Wortlaut dieses Abschnitts eingehen, dieses Dialogs zwischen Jesus und Petrus, dürfen wir hier für unser Leben Zuversicht schöpfen. Ich denke, wir alle verstehen, dass Petrus grundsätzlich ein Mensch war wie du und ich. Impulsiv, manchmal ein bisschen voreilig. Mit seiner Art, mit Dingen umzugehen und zu reagieren, können sich bestimmt einige von uns ganz gut identifizieren. Und trotz seines fürchterlichen Verrats, den er am Herrn Jesus Christus verübt hatte, trotz dieser Tatsache, trotz seiner Sünde, gibt Jesus Christus ihm die Gelegenheit für einen Neuanfang, für eine Herzensänderung. So wie bei Petrus gibt es auch bei uns keine Sünde, die so groß oder so gravierend ist, dass uns der Herr nicht die Möglichkeit zu echter Umkehr geben würde. Und wir wissen natürlich auch, wie es damit Petrus weitergeht, was dann passiert ist. Und daraus sollten wir Hoffnung schöpfen. Jesus Christus machte ihn trotz dieses Verrats, den er an ihm geübt hat, zu einem treuen, fruchtbaren Diener. Wie die meisten von uns sicherlich wissen, bedeutet der Name Petrus Fels. Also das ist eine Art Spitzname, den Jesus Petrus gegeben hat. Im Aramäischen heißt er dann Kephas, so lesen wir es an anderen Bibelstellen. Aber immer wieder nannte Jesus den Petrus auch bei seinem eigentlichen Namen, Simon. Also ohne Spitznamen, einfach nur Simon. Und das tut er auch hier. Wenn er das dann tat, dann war das interessanterweise meistens ein Zeichen dafür, dass Petrus etwas getan hatte und dass Jesus ihn ermahnen würde. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt von zu Hause, aber also ich kann mich an meine Kindheit erinnern und also normalerweise haben meine Eltern zu mir Olli gesagt oder Oliver. Aber wenn ich dann was ausgefressen hatte, wenn ich mir irgendwas geleistet hatte und ich wusste, dass ich etwas getan habe, was meine Mutter oder mein Vater nicht wollten, dann hieß es Oliver Markus. Oder wenn es ganz besonders schlimm war, hieß es Oliver Markus Meyer. Und dann wusste ich, was das Stündchen geschlagen hat. Und so ähnlich, denke ich, ist es hier auch. Wenn Jesus Christus zu ihm sagt, zu Petrus sagt, Simon, Sohn des Jonas. Oh, was habe ich jetzt schon wieder getan? Aber Spaß beiseite, also die Dinge, um die es hier geht, sind keine Kleinigkeiten, sind keine Bagatellen. Aber ich denke, so in etwa nutzt Jesus ja, den eigentlichen Namen von Petrus. In seinem Buch 12 ganz normale Menschen macht John MacArthur in diesem Zusammenhang ein paar sehr interessante Beobachtungen, die ich euch einfach mal vorlesen möchte. Anscheinend veränderte Jesus Simons Namen, um ihn durch seinen Spitznamen stets daran zu erinnern, wie er sein sollte. Von da an war in der Art, wie Jesus ihn nannte, immer eine versteckte Botschaft enthalten. Nannte er ihn Simon, so signalisierte er ihm, dass er entsprechend seines alten Namens handelte. Wollte er ihn, oder seiner alten Natur handelte, wollte er ihn für die richtige Handlungsweise loben, nannte er ihn Fels. Dieser junge Mann namens Simon, aus dem Petrus wurde, war stürmisch, impulsiv und übereifrig. Er musste zu einem Fels werden. Deshalb nannte Jesus ihn so. Von da an konnte der Herr ihn behutsam schelten oder loben, je nachdem, welchen Namen er benutzte. Tommy Lasorda und unsere amerikanischen Gäste werden wahrscheinlich wissen, von wem ich spreche. Euch muss ich das erklären. Ein ehemaliger Manager der Los Angeles Dodgers, das ist ein Baseballteam in Amerika, erzählte einmal die Geschichte von einem jungen Dürrenwerfer, einem Neuling in der B-Mannschaft der Dodgers. Das war so in den 80er Jahren. Den Höhepunkt hatte dieser junge Mann dann 1988, aber darauf komme ich gleich. Der Junge war ein wenig schüchtern, verfügte aber über einen außergewöhnlich kraftvollen und präzisen Wurf. Lasorda war davon überzeugt, dass der junge Werfer das Potenzial zu einem der allergrößten besaß. Allerdings, sagte Lasorda, musste er bissiger und konkurrenzfähiger werden und seine Schüchternheit verlieren. Deshalb gab Lasorda ihm einen Spitznamen, der für das exakte Gegenteil seiner Persönlichkeit stand, nämlich Bulldogge. Und genau das wurde Oral Hershiser mit den Jahren einer der zähesten Gegner, die je das Spielfeld der ersten Liga betraten. Sein Spitzname erinnerte ihn ständig daran, was er sein sollte. Und es dauerte nicht lang, bis er seine ganze Haltung verändert hatte. Das ist Petrus. Nicht die Bulldogge, aber der Fels. So viel zum Zusammenhang dieses Textes. Kommen wir aber jetzt zu den eigentlichen Fragen und den Antworten, also den Fragen von Jesus und den Antworten in diesem Dialog zwischen ihm und Petrus. Die meisten von uns sind mit der Auslegung dieser Stelle sogar bis in den griechischen Text hinein recht gut bekannt und wissen, was dahinter steht. Aber ich möchte es dennoch einfach hier nochmal wiederholen. Jesus benutzt, wenn er diese Frage stellt, liebst du mich, benutzt er das griechische Wort Agape. Das ist ein Wort, das die Bibel kennt, eins von zwei Worten, das die Bibel kennt, das Liebe bedeutet. Jesus benutzt hier die Verbform dieses Wortes, wenn er sagt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er sagt hier, Simon, Sohn des Johannes, agapas me, liebst du mich? Er verwendet hier das Wort, das Gottes Liebe, typischerweise Gottes Liebe ausdrückt, aufopfernde Liebe. Zudem fügt er seiner ersten Frage noch die Worte hinzu, mehr als diese? Petrus hatte sich zuvor gebrüstet, und das wissen wir, Jesus mehr zu lieben, intensiver ihn zu lieben als die anderen Jünger. Und hier sind seine genauen Worte, zum Beispiel in Lukas 22, Vers 33. Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Oder Johannes 13, Vers 37, wo er sagt, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Oder Matthäus 26, Vers 33. Wenn sich alle an dir ärgern werden, alle, also auch die anderen Jünger, an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Originalton von Petrus, berühmte letzte Worte. Allerhand denken wir, wenn wir wissen oder wenn wir daran denken, was er danach getan hat. nämlich seinen Herrn Jesus Christus dreimal zu verleugnen. Sicherlich meinte Jesus hier, als er diese Frage gestellt hat, liebst du mich mehr, als diese anderen Männer es tun? Und was ist Petrus' Antwort? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Phileose, er benutzt ein anderes Wort, nicht das Wort Agapao, sondern das Wort Phileo. Und zwar in jedem dieser drei Male, wo er eine Antwort gibt, benutzt er ein anderes Wort. Während Agape oder Agapao, die Verbform, die selbstaufopfernde Liebe darstellt, bedeutet Phile oder Phileo vielmehr brüderliche oder freundschaftliche Liebe. Wir kennen das von der Stadt Philadelphia in Amerika, die Stadt der brüderlichen Liebe. Philadelphia, Liebe für die Brüder, brüderliche Liebe. Die Übersetzung in unseren Bibeln ist sehr gut, sie macht diesen Unterschied deutlich. Liebst du mich? Und Petrus antwortet, du weißt, dass ich dich lieb habe oder gern habe, könnte man auch sagen. Jesus fragt Petrus also, ob er ihn mit dieser aufopfernden Liebe, die Gott auch für uns hat, liebt. Und jedes Mal antwortet Petrus ihm dreimal, dass er ihn gern hat. Denk doch nur mal darüber nach, wie das ist, wenn du deine Frau oder deinen Mann fragst, Schatz, liebst du mich? Du weißt doch, dass ich dich gern habe. Seht ihr den Unterschied? Auch in unserem Sprachgebrauch. Aber wo das Ganze natürlich wirklich an Intensität gewinnt, ist an dem Punkt, wo Jesus Christus fragt und nochmal fragt und noch ein drittes Mal fragt. Doch beim dritten Mal verwendet Jesus auch nicht mehr dieses Wort Agapao, sondern er fragt mit den Worten von Petrus, Phileo me, liebst du mich mit dieser brüderlichen Liebe? Das Petrus schon die ganze Zeit benutzte, genau dieses Wort. Petrus, liebst du mich? Ja, Herr, ich hab dich lieb oder ich hab dich gern. Petrus, liebst du mich? Ja, Herr, ich hab dich gern. Petrus, hast du mich gern? Petrus' Reaktion zeigt, dass er ganz gut verstanden hat, was Jesus Christus ihn an dieser Stelle fragte. Ich habe mal ein bisschen in den Auslegungen bei den Kommentaren nachgeschaut. Es gibt einige Kommentatoren, die darauf hinweisen, dass diese beiden Worte, also Phileo oder Agapao im Neuen Testament, gleichbedeutend, synonym also, gebraucht werden. Es gibt da Bibelstellen, die benutzen Phileo auch für göttliche Liebe. Aber ich denke, dieses Wortspiel, also wenn man sich das einfach mal genau anschaut, in dem Fall im Griechischen genau anschaut, dann denke ich, das ist kein Zufall, dass Petrus anders antwortet als Jesus und dass Jesus in seiner dritten Frage dann auch die Worte von Petrus benutzt. Ich glaube, das ist kein Zufall. Er ändert dann auch noch ein anderes Wort, aber ich denke, das ist einfach zu viel an dieser Stelle. Aber wir sehen auch schon allein am Inhalt und an der Reaktion von Petrus, was für einen Unterschied diese geänderte Frage durch Jesus Christus macht. Petrus wurde traurig. An anderer Stelle wird das gleiche Wort mit betrübt übersetzt. Jesus erforschte Petrus' Herz bis in seine Tiefen hinein. Ich denke, das können wir ganz gut nachempfinden. Also, wenn dich dein Ehepartner oder dein Kind oder Vater und Mutter fragen, sag mal, hast du mich eigentlich lieb? Hab dich lieb. Nein, nein, ich meine, liebst du mich? Ich hab dich lieb. Hast du mich wirklich lieb? Also hör mal, das habe ich dir doch gerade eben gesagt, dass ich dich gerne habe. Warum fragst du nochmal? Also ich denke, das geht ganz schön tief, so wie Jesus Christus hier fragt und bohrt und das Herz von Petrus erforschen möchte. Jesus hätte an dieser Stelle auch irgendeine andere wichtige Herzensfrage stellen können, aber ich denke, er hat ganz bewusst Petrus mit dem ersten und größten Gebot konfrontiert. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das Gebot, das die Grundlage für unseren Dienst und für unsere Motivation, überhaupt etwas für den Herrn zu tun, sein sollte. Und so dringen Jesus' Fragen direkt ins Zentrum von Petrus' Leben hinein, direkt in sein Herz, weil sie Petrus unmittelbar mit seiner Motivation, mit seiner Herzenshaltung konfrontieren. Konnte Petrus ehrlich behaupten, dass er Jesus Christus wirklich liebte? Seine Taten sprachen an dieser Stelle eine andere Sprache. Aber jetzt zu uns. Ich denke, wir sind alle davon überzeugt, wie Hebräer 4, Vers 12 sagt, dass Gottes Wort lebendig ist und wirksamer als und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Die Bibel, Gottes Wort, ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen unseres Herzens. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal zulassen, dass Gott unser Herz erforscht, dass er es wie ein Chirurg, sagen wir, seziert, auf dem Seziertisch. Dass wir uns die Frage stellen lassen, genauso wie Petrus: Liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich wirklich? Es sind unsere Handlungen viel mehr als unsere Worte, die ausdrücken, ob wir den Herrn Jesus Christus wirklich lieben. In einer schwierigen Situation in meinem Leben: Liebst du mich? Inmitten einer Versuchung, wenn ich weiß, was Gott eigentlich von mir möchte: Liebst du mich? Wenn Gott dir durch sein Wort klar gezeigt hat, was du tun sollst, und du immer noch zögerst, liebst du mich? Es sollte uns natürlich klar sein, dass Jesus Petrus nicht nach seiner Motivation gefragt hat, weil er sie nicht kannte, also weil er einfach die Information haben wollte. Jesus war wissend, er hat natürlich genau gewusst, worum es hier geht und was in Petrus' Herzen stattfand. Gefragt hat er tatsächlich für Petrus' eigenes Wohlergehen, für seine eigene Selbsterkenntnis. Und so ist das dann natürlich auch bei uns, wenn wir in einer ähnlichen Lage sind, wenn wir gesündigt haben. Ich möchte euch einfach mal drei Gründe geben, ganz kurz, drei Gründe, warum Jesus Petrus diese Fragen gestellt hat. Der erste Grund war sicherlich, um Petrus zu einem Punkt innerer Zerbrochenheit zu bringen. So wie Psalm 51, 19 und viele andere Bibelstellen sagen, aber diese Bibelstelle stellvertretend, Psalm 51, Vers 19, wo steht: Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, nicht Opfer, irgendwelche Opfer, sondern ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Ein zerbrochenes Herz in uns wird Gott nicht verachten. Das war der erste Grund. Der zweite Grund war, Petrus die Gedanken und Gesinnungen seines Herzens vor Augen zu halten, dass er sie selber erkennen kann. Nicht, weil Jesus sie wissen sollte oder wollte, sondern damit Petrus selber versteht, was in seinem Herzen ist. Er wollte, dass Petrus zu einem Punkt kommt, an dem er sich selbst gegenüber ehrlich ist. Brutal ehrlich. Warum habe ich das getan? Was wollte ich damit erreichen oder verhindern? Was waren die Gedanken oder Gesinnungen meines Herzens? Liebe ich wirklich Jesus so sehr, wie ich denke oder wie ich sage? Kann ich überhaupt etwas damit anfangen, mit der Frage nach meiner Beziehung zu Jesus Christus? Habe ich überhaupt eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Denn wenn ich die nicht habe oder mir nicht sicher bin, dann macht die Frage, die Jesus hier stellt, nach der Liebe, die wir für ihn haben, überhaupt keinen Sinn. Vielleicht gibt es hier etwas, was ich klären muss für mich in meinem Leben. Das sind sicherlich keine einfachen Fragen, sondern Herzensfragen, die mir helfen sollen, zu erkennen, wo ich wirklich stehe, ganz besonders in Bezug auf Jesus Christus. Der dritte Grund für Jesus' Fragen ist, um Petrus zu zeigen, wie schwerwiegend seine Sünde, wie schwerwiegend sein Vergehen war. Bisher hatte Petrus sich in seiner Nachfolge als ein Mensch ohne Schwächen gesehen. Ich werde dich nie verlassen, sagt er zu Jesus. Ich werde dich nie verleugnen. Genau, Petrus, nicht einmal, dreimal. Dreimal wirst du mich verleugnen. Und dann Jesu Frage, liebst du mich mehr als diese? Siehst du, Petrus, du hast dich für stark und für überlegen gehalten. Aber tatsächlich bist du schwach. Und die einzige Stärke und die einzige Überzeugungskraft in deinem Dienst, die kommt nur von mir und durch meine Gnade. Und der einzige richtige Weg für Petrus, mit seiner Sünde umzugehen, ist sie zu bekennen und Jesus Christus um Vergebung zu bitten und umzukehren. Und genau so ist es auch bei uns. Genauso. Echte Buße, Umkehr. Nicht mehr tun, was ich vorher getan habe, weil ich erkannt habe, dass es mit Gottes heiligem Standard nicht übereinstimmt und gegen ihn verstößt. Umkehr. Umkehr beginnt zwar in meinem Herzen, aber sie zeigt sich dann auch durch Taten, durch das, was wir tun, durch unsere Handlungen. Was werde ich diesmal tun, wenn die gleiche Situation wieder auf mich zukommt? Wie werde ich diesmal handeln? Wie auch Petrus sind wir alle immer nur einen Schritt von der Buße entfernt. Und wie beim verlorenen Sohn empfängt Jesus Christus uns mit offenen Armen. Aber nur dann, wenn wir bereit sind zu sagen, so wie der verlorene Sohn zu seinem Vater, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Meiner Ansicht nach, das beste biblische Bild, meiner Ansicht nach, das beste biblische Bild für Umkehr, für echte Buße. Ich habe gesündigt gegen den Himmel, also gegen Gott und vor dir. Keine Erklärungen mehr. Schluss mit den Ausflüchten. Schluss mit den Relativierungen. Und nur einfach das klare Eingeständnis der eigenen Schuld. Echte Buße. Und die Lehre für uns ist, egal wie sehr, wie groß unsere Sünde auch war, egal welche Sünde wir begangen haben, Gott möchte immer, dass wir umkehren. Und er steht auch immer da, wie der Vater des verlorenen Sohns, mit offenen Armen, um uns zu empfangen, wenn wir bereit sind, Buße zu tun. Ja, wir sind in der Zeit schon recht fortgeschritten, aber ich möchte ganz kurz noch auf die Aufträge zu sprechen kommen. Drei Aufträge, die Jesus Christus Petrus hier gibt, nachdem er diese Fragen gestellt hat und nachdem Petrus die Antworten gegeben hat. Jedes Mal, wenn Jesus Petrus fragt, liebst du mich, antwortet Petrus mit einem ehrlichen Ja. Ja, er hatte Jesus verleugnet. Ja, er war durch den Dienst unfruchtbar geworden und ja, vielleicht war er sogar unwürdig, ein Apostel des Herrn zu sein. Aber zumindest war er ehrlich, als er offen zugab, ja, Herr, ich habe dich gern. Und dabei nicht dieses Wort Agapao für die göttliche oder die selbstaufopfernde Liebe nutzt, sondern das Wort Phileo für die brüderliche Liebe. Ohne Entschuldigungen, ohne Erklärungen, ohne Relativierungen. Einfach und ehrlich, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist alles, was ich im Moment in meinem Herzen habe. Und genau hier gibt Jesus Petrus drei Aufträge. Also eigentlich nur einen Auftrag und das dreimal. Was hättest du an Jesus Stelle mit einem Mitarbeiter gemacht, der versagt hat? Was hättest du getan? Hättest du ihm gleich danach eine neue Aufgabe gegeben? Also es ist klar, wir sind nicht Jesus und wir können auch nicht wie Jesus in die Herzen der Menschen gucken. Und wir sind einfach an diesem Punkt im Nachteil. Wir müssen warten, bis die Handlungen einer Person zeigen, was wirklich in seinem Herzen ist. Aber dennoch sollen wir genauso wie Jesus bereit sein zu vergeben. Und genau gleich wie bei Jesus bereit sein, auch dieser Person wieder eine Chance zu geben. Und das sind die drei Aufträge, die Jesus Petrus gab. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Diese dreimalige Wiederholung ist ein rein stilistisches Mittel, das Jesus hier nutzt. Es sind nicht drei verschiedene Aufträge, sondern es ist ein Auftrag, ein und derselbe Auftrag, dreimal wiederholt zur Betonung. Das richtet sich natürlich hauptsächlich und zuallererst an Petrus. Und wir wissen auch, welche Rolle Petrus dann später für die frühe Gemeinde spielte. Petrus sollte sich um die Schafe kümmern. Welche Schafe? Naja, Jesus Schafe halt. Alle Nachfolger Christi werden als Schafe bezeichnet. Und die sollte Petrus weiden und er sollte sie hüten. Das heißt, er sollte ihnen zu essen geben, also geistliche Nahrung, und er sollte sie bewahren vor Gefahren, falschen Lehren. Aber nicht nur Petrus oder Hirten der Gemeinde haben diesen Auftrag. Und das ist die Anwendung für uns alle heute Morgen. Petrus hatte gesündigt und war für den Dienst für den Herrn unfruchtbar geworden. Doch Jesus gibt ihm eine weitere Chance. Vorausgesetzt natürlich, dass Petrus zuerst Buße tut, echte Buße und umkehrt. Jesus steht da mit offenen Armen bereit, Petrus zu empfangen, um ihm gleich darauf eine neue Aufgabe zu geben, anzuvertrauen. Wenn Jesus uns vergibt, wenn er dir und mir vergibt, ist Jesus nicht nachtragend. Und mit der Vergebung und der Wiederherstellung kommt die Herausforderung, dem Herrn Jesus Christus wieder zu dienen. Und dann noch die letzten beiden Verse, die sind einfach hier im Zusammenhang sehr wichtig und wir sollten sie uns anschauen. Vers 18 und 19. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte Jesus, um anzudeuten, mit welchem Tod er, Petrus, Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Warum sagt Jesus das? Warum gerade hier und warum gerade jetzt? Der Herr zeigte Petrus ganz klar, dass seine Nachfolge etwas kosten würde. Ultimativ sein Leben. Jesus' letzter Appell an Petrus ist demnach, folge mir nach, egal was es dich kosten wird. Und es wird dich kosten, das ist sicher. Sei treu. Du hast einmal versagt, aber sei jetzt treu und folge mir nach. Und das ist natürlich auch der Appell an uns heute Morgen. Folge mir nach, egal was es kostet. Den sollen wir im Zusammenhang mit den Fragen sehen, die Jesus Christus gerade gestellt hatte und sie uns auch stellen. Erlaube Jesus Christus, dir die Fragen auch heute Morgen zu stellen. Und nimm dir ein wenig Zeit, um diese Fragen für dich ehrlich zu beantworten. Der Herr Jesus Christus spricht zu dir und fragt dich, liebst du mich? Und dann sagt er, folge mir nach. Beten wir zum Schluss. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für dieses wunderbare Beispiel, das wir in Petrus erhalten, Vater. Ein Mann, der an vielen Stellen so ist wie wir. Vater, und ich danke dir dafür, dass wir sehen dürfen, dass Petrus eine neue Chance bekommt, dass er die Chance bekommt, umzukehren, es anders zu tun und dass dein Sohn Jesus Christus ihn segnet und dass er ihn unterstützt und dass er ihm neue Aufgaben gibt. Vater, ich danke dir für das Beispiel des verlorenen Sohns, das auch dein Wort uns gibt, dass wir wissen dürfen, dass es jederzeit die richtige Zeit ist, um umzukehren. Vater, und wir dürfen wissen, dass du dastehst mit offenen Armen, um uns zu empfangen. Vater, ich danke dir dafür, dass wir durch deinen Sohn Jesus Christus eine lebendige Beziehung zu dir haben dürfen. Vater, und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, uns selbst diese Frage zu stellen, die Jesus Christus Petrus stellt. Liebst du mich? Und folge mir nach. Vater, hilf uns, dir nachzufolgen. In der Kraft des Heiligen Geistes durch deinen Sohn Jesus Christus. Darum bitte ich dich in Jesus' Namen. Amen.